wop bop a loo bam a lop bam boom to the fruity.
Ich bin nicht der erste Typ, der sich in ein Mädchen verliebt, das er in einem Restaurant kennenlernt, das sich als Tochter eines entführten Wissenschaftlers entpuppt und das von irgendwelchen finsteren Typen auf eine einsame Insel verschleppt werden soll, um die ganze Geschichte zu vertuschen und damit keiner kapiert, worum es geht.
Ich weiß es ja. Das hört sich nach einem ganz blöden Film an.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nostromo-Verschwörung. Heute wieder mit an meiner Seite der unglaubliche
Fred und der filmkundige
Sachverständige.
Alter Verwalter. Basti.
Ja, hallo Fred, Grüße nach Berlin. Moin. Wie geht es dir?
Es sind 40 Grad in meiner Dachstube, auf das optimale Klima, Mikroklima hier, um über einen heißen Film aus den 80ern zu sprechen.
Ja, doch, sehr heiß. Ein ganz junger, heißer Val Kilmer bei ganz heißer 50s Rockmusik oder Rock'n'Roll Musik. Mhm. Ja, da haben wir uns ja einen tollen Film ausgesucht. Wir reden heute über...
Das ist leider Top Secret.
Oh Mann, Fred. Den hatte ich nicht kommen sehen, verdammte Hake. Genau, wir reden heute über den 1984 erschienenen Top-Secret-Film von den Regie-Trio,
ja.
Abraham Zucker.
Genau.
Eigentlich ist es ja Zucker, Abraham Zucker. Oh Mann, es ist wirklich echt warm.
ZAZ abgekürzt, die zwei Zuckerbrüder und den Herrn Abrahams halt. Berühmt für unter anderem die nackte Kanone.
Airplane.
Oh ja, die verrückte Reise in einem
verrückten Raum. Nee, die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug.
So rum, genau.
Und in einem Raumschiff dann noch.
Genau, Abrams hat dann noch Hotshots gemacht.
Ja.
Und irgendeiner der Zuckerbrüder hat irgendwie einen anspruchsvollen Film gemacht. Da war ich jetzt erstaunt, als ich das recherchiert hatte.
Ich glaube, es war Jerry Zucker, müsste das, glaube ich, dächtig gewesen sein, wenn ich das recht in Erinnerung habe, oder? Meinst du hier Dem Himmel so nah oder sowas? Oder?
Ja, den unter anderem auch, aber ich meinte, glaube ich, noch einen anderen.
Der hat Ghost Nachricht von Sam hatte der
ja,
gemacht.
Ja, den meinte ich. Also anspruchsvoll, in Anführungsstrichen. Aber halt kein Klamauk.
Das stimmt, obwohl Whoopi Goldberg da ja doch da den Glamour-Part recht hoch hält in dem Film.
Ja gut.
Ich glaube, die hat sogar einen Oscar dafür bekommen.
Echt, für Ghost?
Ja, die hat wirklich für Ghost einen Oscar bekommen.
Ghost? Ich weiß, sie hat für Die Farbe Lila, dachte ich, einen Oscar bekommen.
Wir recherchieren das nochmal fix eben nach. Wir schauen mal bei den Oscars.
Das Oscar, macht der Basti.
Ausgezeichnet, ja. Die hat den Oscar dafür bekommen.
Heftig. Ein Grund, den Film gleich nochmal zu schauen. Ich durfte ihn damals nicht schauen im Kino. Ich war ungefähr 11 und wollte den natürlich gern sehen. Es ging irgendwie um Geister. Ich bin aber ganz froh, dass ich mit meinen Eltern nicht in diesem Film war. Und meine Eltern sind, glaube ich, auch ganz froh, weil der doch recht erotisch angehaucht war. Und das ist mit so einem präpubertierenden Kind, glaube ich, einfach unangenehm.
Okay.
Für alle Parteien.
Also wir hatten den damals auch mit der Familie gesehen und ja? Da gab es nichts. Aber ich glaube, das ist auch ein anderer Film, den wir vielleicht eventuell zu einer anderen Zeit besprechen können.
Natürlich.
Ja klar. Genau, Fred, hast du irgendwas in den letzten Tagen geschaut? Gab es irgendwas Besonderes bei dir oder irgendwas, das du noch unbedingt highlighten möchtest?
Ich bin leider kaum zum Filme gucken gekommen und hauptsächlich Serien zum Abspannen. Letzte Kino-Event war immer noch The Avengers Endgame und das letzte große Serien-Highlight natürlich Game of Thrones Finale.
Okay.
Das war, glaube ich, nachdem wir die China-Hunde aufgenommen haben. Ja, Das sind auf jeden Fall absolute Highlights, allerdings nicht unter dem Arthouse-Aspekt. Und ich möchte.
Gibt's bei dir einen Arthouse-Aspekt?
Na, es sind einfach keine verkopften Kunstfilme. Wobei die Avengers schon einiges an Köpfchen zu bieten hat, was da gelaufen ist. Aber die Filme wurden letzte Zeit so tot geredet, dass ich da gar nicht so Lust habe, das jetzt auseinanderzunehmen. Absolut sehenswert, sollten sich alle mal anschauen, auch um es dann nicht zu mögen von mir aus. Aber
oh, ja.
Hast du es gesehen, Avengers?
Endgame? Um Gottes Willen, ich fand den ersten schon ganz furchtbar und gruselig. Okay. Und ich warte nur darauf, dass mein Sohn irgendwann in 10 Jahren sagt, Papa, schauen wir mal zusammen die Avengers. Und dann habe ich wahrscheinlich die perfekte Möglichkeit, das einmal nachzuholen.
Ja, man sollte schon so ein paar Eckfilme noch mitgeguckt haben, wie Iron Man und vielleicht Thor zum Beispiel und Captain America. Das sind so die ganz großen Eckfilme mit Guardians
of the Galaxy. Ja, das habe ich auch gesehen.
Hast du gesehen, ne? Ja, und?
Ja, also ich habe viele Marvel-Filme gesehen, aber direkt jetzt abgezielt auf Avengers, das ist nicht mein Fall.
Okay, also die ersten 2 Avengers sind auch nicht der erste noch besser als der zweite, und aber jetzt der Infinity War und der Endgame, die bringen schon eine extrem hohe Leistung. Was in dem Sinne, was sie da für ein riesen Filmuniversum an Filmen, an Storylines zusammenfügen und verwirren und entwirren, und das schaffen, halbwegs nachvollziehbar und spannend auf die Leinwand zu bringen.
Also ich sehe das immer nur als, wie kann ich aus ganz viel Geld noch viel mehr Geld machen? So unter diesem Gesichtspunkt sehe ich das irgendwie immer.
Das steht definitiv dahinter und wäre ohne dem nicht möglich gewesen, aber da ist wahnsinnig viel Fanarbeit dahinter. Da steckt ganz, ganz viel Herzblut dahinter und
das Fans will ich auf gar keinen
und
Fall
Fanservice. Abstreit. Also es ist nicht nur reines, wie kriegen wir die meiste Kohle raus? Da steckt schon ganz viel Liebe drin zu diesem, also Comic-Nerd-Liebe, wie man das hinkriegt, da alles gut zu verknüpfen, dass es Sinn macht. Und das haben die schon gut hingekriegt. Wir haben länger drüber geredet, als ich es wollte schon.
Ja. Okay, ich höre ja sehr gerne die Second Unit und in dem Fall auch die Superhero Unit in Berlin. Und da geht es natürlich auch häufiger um Marvel und in dem Fall auch speziell um die Avengers und alles, was da sich ringsrum herumspinnt. Und ich höre mir das auch sehr gerne an. Und irgendwann kommt der Moment, wo ich mir dann auch die restlichen Filme noch anschaue. Aber bis dahin vertreibe ich mir die Zeit mit anderen tollen Sachen.
Und das wäre zum Beispiel?
Ich habe jetzt vor letzte Woche oder so angefangen, ich habe es einfach mal bei Twitter genannt, die Palmer Nights. Also wenn ihr Hashtag die Palmer Nights eingebt, dann findet ihr nur meine Posts. Und zwar besteht es eigentlich nur darin, sich so viel wie möglich die Palmer Filme anzuschauen. Und ich weiß gar nicht, wie ich drauf gekommen bin. Habe, glaube ich, meine Watchlist rumgeschaut, habe da Buddy Double drin gesehen. Den hatte ich sehr positiv in Erinnerung. Dachte ich mir, Mensch, guckst du noch ein paar andere Filme an? Und ich hatte ungesehen noch Dress to Kill da. Und dachte ich mir, Mensch, jetzt guckst du dir mal ein paar De Palma-Filme an. Hatte mit Obsession angefangen, mein Bruder Kain. Dann ging es weiter mit eben halt Dress to Kill.
Ja.
Fegefeuer der Eitelkeiten.
Ja.
Und jetzt vorgestern habe ich dann noch die Untouchables gesehen.
Ja, großartiger Film.
Und gestern ist dann auch meine neue Blu-ray angekommen und die ist wirklich sehr, sehr, sehr geil. Und ich kannte den Film noch nicht und der war gefühlt seit 20 Jahren auf meiner imaginären Watchliste, Blowout mit John Travolta. Was für ein geiler Film. Also ganz groß. Sehr, sehr, sehr zu empfehlen und ein heißer Kandidat für irgendwann mal einen Podcast.
Sehr gern. Ich kann mich kaum an De Palma-Filme erinnern, die ich nicht mochte. Also der steht bei mir immer für Qualität erstmal. Wenn ich irgendwo sehe, das ist ein De Palma-Film, dann mag ich den schon von vornherein. Einfach so, der hat so einen Vertrauensvorschuss bei mir. Also wenn jemand keine Filme von De Palma kennt, welche 3 anschauen?
Welche 3? Auf jeden Fall The Untouchables, weil der ist natürlich leichtgängig, den kann man sich gut wegschauen. Wenn man dann ganz tief in das Werk von De Palma reingehen will, also was so die Art von Film ist, wo ich sage, das ist eigentlich sein Stil, dann wäre es entweder Dress to Kill und Blowout, also einer von den beiden. Und vielleicht, jetzt muss ich überlegen, Carrie oder Mission Impossible, auf jeden Fall so die bekannteren. Also die Spitzenzeit war natürlich bei ihm ganz klar die 80er. Da ist das Beste rausgekommen, auch Scarface. Und jetzt die letzten, ich würde sagen, naja, fast 20 Jahre, war da leider nicht mehr ganz so viel Gutes dabei. Eher so Mittelmaß und von der Kritik sehr viel gescholten. Ja. Bisschen schade, aber ich sehe ihn wirklich sehr gerne auch in Interviews und hatte ja auch jahrelang damit zu kämpfen, mit diesem, ich streife dieses Image des Alfred Hitchcocks Plagiator einfach mal ab. Das waren so die letzten anderthalb Wochen, verstärkt die Palmer. Und wenn ich Zeit hatte, habe ich nochmal die alten Star Trek Filme nochmal angemacht. So über den Tag verteilt immer mal so ein paar Minuten immer reingeschaut mit den, ich habe da so eine Bonus Edition, da sind ganz viele Making-ofs mit dazu. Und das ist ganz spannend. Genau.
Star Trek. Ansonsten. Was nochmal?
Star Trek.
Echt? Die Star Trek-Filme? Aber das ist keine Erstsichtung, sondern schon.
Um Gottes Willen, nein.
Könnte ja
sein. Nee, das ist einfach so beim Frühstück mal ein bisschen laufen lassen, dann zum Mittag ein bisschen laufen lassen. Irgendwie immer so zwischendrin, weil ich kenne die Filme halt und dazu dann halt immer noch ein bisschen Trivia noch dazu lesen oder eben halt den Track zum Dienstag hören, Podcast.
Okay.
Und genau, so ein bisschen so zum Runterfahren. Also da, wo andere Leute meine Serie gucken, dann verteile ich mir so einen Film mal so auf 1-2 Tage. Immer gestückelt anschauen, genau.
Die Trekkies. Dann,
Trekkies.
Dann reisen wir mal zurück in die 80er. Damit ja eigentlich auch zu der Hauptzeit der alten Trekkie-Filme.
Ne? Ganz genau.
Und reden über Top Secret.
So ist es.
Hast du eine...
Dreht.
Ja, bitte.
Wie bist du denn eigentlich mit diesem Film überhaupt zusammengekommen? Also wann war denn deine erste Begegnung eigentlich mit diesem Film?
Es war nach den Nackte Kanone-Filmen. Es war im Fernsehen. Ich kann nicht genau sagen, wann. Es war in der pubertierenden Zeit. Auf jeden Fall. Und also ich weiß es auch, weil ich glaube, mein Lieblingsgag war, wo der SS-Mann sagt, und wir haben Stunden gebraucht, um sein Lächeln aus dem Gesicht zu operieren. die Storyline mit dem Anal-Intruder.
Genau.
Ja, und da das mein prägendstes erstes Erlebnis mit dem Film war, weiß ich, es muss irgendwann so zwischen 12 und 15 gewesen sein.
Okay.
Fernsehen, genauer kann ich es nicht mehr sagen. Wie war es bei dir?
Also ganz genau kann ich das auch nicht mehr benennen. Ich weiß, dass ich den Film in frühester Kindheit gesehen habe, irgendwann. Und später dann, ich glaube mit 13, 14, 15 oder so, lief der irgendwann mal noch, ich glaube auf Vox muss das gewesen sein, hatte ich den auch aufgezeichnet und regelmäßig angeschaut. Und jetzt an dieser Stelle möchte ich ganz gerne einen langjährigen Freund von mir gleich mal grüßen, den Philipp. Philipp, wenn du das hörst, ich habe dir den Film gezeigt. Du musst mir auf ewig zu Dank verpflichtet sein. Denn Philipp war ein riesengroßer Fan oder ist ein riesengroßer Fan der Airplane-Filme. Und schwärmte mir die ganze Zeit vor, wir müssen die anschauen, was wir auch getan haben. Und das muss auch immer Anfang Mitte 20ern gewesen sein. Und dann haben wir uns abends getroffen und die Airplane-Filme zu schauen. Und wir haben ziemlich viel getrunken dabei und es war sehr ausschweifend. Und Philipp hatte dann die Angewohnheit, jedes Mal zu switchen. Und zwar, wir haben es in Deutsch gesehen und dann sind wir die Szene zurückgegangen und haben sie uns in Englisch angeschaut. Und hat sozusagen noch simultan übersetzt und hat sich über den Wortwitz kaputt gelacht. Und so konnte dann eben halt mal ein Film nicht 90 Minuten, sondern halt 200 Minuten gehen. Und genau. Und er sagte so, es müsste doch eigentlich noch mehr geben als die nackte Kanone und eben halt Airplane. Er sagte so, Mensch, hast du noch nie Top Secret gesehen? Und der kannte sie halt noch nicht. Und ich hatte ihn auf DVD da und
da ging's ab.
Ganz genau, da ging's ab. Und er hat sich nicht mehr einbekommen. Und ich glaube, das war auch so eine Zeit, wo wir diesen Film dann verstärkt häufiger gesehen haben und uns die Gags um die Ohren gehauen haben. Und genau, also der verfolgt mich eigentlich schon etwas länger. Und heute habe ich den gesehen, das erste Mal seit wirklich sehr vielen Jahren. Ich habe den bestimmt 4-5 Jahre lang nicht mehr gesehen gehabt.
Ist bei mir ähnlich, mindestens, ja.
Genau, und war mir auch nicht mehr so sicher, ob er jetzt wirklich noch so gut ist, ob er dem noch standhalten kann, mhm. aber ich habe herzhaft viel geschmunzelt. Aber wenn man den so oft in der Jugend und gesehen hat, da, man kennt die Gags, man weiß ganz genau, was kommt, aber es funktioniert erstaunlich gut.
Ja, ich hatte auch, als du sagtest, Fred, lass uns doch Top Secret beim nächsten Mal besprechen, dachte ich, das ist so ähnlich dann vielleicht wie bei den Bud Spencer-Filmen. Die habe ich auch in guter Erinnerung und habe die irgendwann mal vor 10 Jahren, habe ich gedacht, ja, jetzt gebe ich die mir nochmal und genieße die so richtig. Ich habe angefangen mit den Bud Spencer und Terence Hill-Filmen und dachte, es zieht gar nicht. Also bis auf Nobody von Sergio Leone kommen die bei mir einfach nicht mehr an. Und da habe ich Top Secret angeschaut und es war einfach ein Fest heute. Es ist einfach ein Film, der immer wieder funktioniert. Keine Ahnung, ob der Humor universal ist oder ob der in der Zeit, also ob wir Nostalgiker sind, das, die Frage können wir später noch klären, ob wir einfach in der Zeit festhängen oder ob das bei jedem funzt. Können wir uns später unterhalten, das ist natürlich interessant. Aber der hat bei mir wieder gefunzt und ich kannte auf jeden Fall Hot Shots und Nackte Kanone habe ich vorher gesehen. Und später dann die verrückte Reise in einem Flugzeug. Ich weiß nicht, ob das nicht sogar insgesamt der beste von diesen Filmen ist. Der irgendwie die geilste, funktionierendste Gagdichte hat.
Top Secret?
Ja. Bin ich, also wo es einfach, Nackte Kanone rutscht, glaube ich, noch ein bisschen öfter ins Niveaulose ab, zum Beispiel.
Mhm.
Ja, lass uns da später drüber reden, aber es ist so eine Frage, die ich schon mal in den Raum werfe, wo ich dich mal jetzt heute überlegt habe beim Schauen, ob das nicht der beste von diesen Klamauk-Filmen ist, vom ZAZ-Team.
Genau. Jetzt natürlich die wichtigste Frage, um was geht's denn eigentlich in Top Secret?
Ist das so wichtig?
Das ist eine sehr schöne Überleitung. Es wird nicht das letzte Mal sein, dass wir diese Sendung über Roger Ebert sprechen werden. Der Kritiker schlechthin, der dann selber auch gesagt hat, dass der Film keine beschreibbare Handlung habe und auch keine brauche. Mhm. Da Filme wie Top Secret nicht wegen ihrer Handlung angeschaut würden.
Genau.
Das trifft's ganz gut. Aber man kann trotzdem kurz zusammenfassen, um was es geht. Und zwar geht es um einen amerikanischen Rock'n'Roll-Star, der eingeladen wird in die DDR, um dort bei einem Kulturfestival zu spielen und wird dann dort in ein Komplott verwickelt, wo es darum geht, zeitgleich an diesem Kulturfestival planen die Generäle dieses Staates DDR, also in dem Fall ist es ja nicht die wirkliche DDR, aber planen dann eben halt einen Überfall in Gibraltar. Und während die Nick Rivers heißt er, gespielt von Will Kilmer, mhm. da drinnen verstrickt wird, kommen dann noch lauter verrückte Menschen noch mit dazu, wie zum Beispiel der französische Widerstand, dann, wie heißt sie, Waltraud?
Ja, im Deutschen heißt sie Waltraud, genau.
Genau. Und ja, viele verrückte Auftritte von Menschen, inklusive Omar Sharif und mit Happy End. Ich habe ihn zwar erst vor ein paar Stunden geschaut, aber so richtig zusammenkriegen tust aber auch nicht.
Das die Story ist wirklich der reine Aufhänger für die Gags. Das Grobe. Die Story ist wirklich egal. Du kannst die, entweder machst du es so kurz, wie du es gemacht hast, oder du musst jeden Gag erzählen. Das ist halt der Film. Es geht wirklich immer nur darum, den nächsten Gag geil platzieren zu können und das alles grob im Spionagefilm-Genre oder im Kontext von Spionage. Das ist und mit Bezug auf vor allem Filme aus der Richtung.
Genau, also wenn ich das richtig auch gelesen hatte, die Macher Abraham Zucker wollten da so eine kleine Hommage an den Zweiten Weltkriegsfilme machen mhm. und auch an den die ganzen Elvis-Filme aus den 50ern und das alles miteinander vermischen. Und weil man das nicht in Nazi-Deutschland spielen lassen wollte, gesagt, Mensch, es ist kalter Krieg, lass mal das einfach in Ostdeutschland spielen und nehmen aber trotzdem so ein bisschen die Ästhetik aus diesen ganzen Nazi-Filmen und packen da halt ganz viel mit rein.
Genau. Als ich den, oder immer wenn ich ihn bisher gesehen habe, ohne groß zu recherchieren, wirkte der schon krass fies, die Ossis denunzierend, und erst heute in der Recherche habe ich dann gemerkt, durch die Synchro, ich kenne nur die deutsche Synchro, wirkt der erst, ist der erst in die Richtung gebogen worden. Die Hauptintention war, diesen Film auf das Dritte Reich anspielen zu lassen, und
genau.
Eigentlich soll es sehr Nazi-esk sein, und die Uniform, die ganze Art und Weise geht in die Richtung. Gleichzeitig gibt es aber auch im Original Anleihen an das DDR-Regime, wie zum Beispiel die DDR-Hymne, die da gespielt wird.
Genau.
In der Synchro wird es dann aus verschiedenen Gründen, alleine des Wortwitz wegen, aber es war wohl auch, weil so in den 80ern Filme, die sich über das Nazireich lustig machten, noch nicht so gern gesehen waren, wurde es so hingebogen, dass es mehr sich über die DDR lustig machte und sächsische Akzente benutzt wurden, und es vor allem
wurde ja auch in Berlin synchronisiert, und da konnte man natürlich ganz viel mit dem Dialekt sozusagen auftrumpfen. Also es klingt schon vieles sehr ostdeutsch in der deutschen Synchro.
Ja. Ja, aber vor allem besonders sächsisch. Es gibt ja auch, allein das Ostberlinerisch klingt ja anders als das Westberlinerisch und ist schon so ein typisches Dingens, hätte man ja auch nutzen können. Ist mir im Nachgang von diesem Film, seitdem ich den ersten Mal gesehen habe, ist mir das aufgefallen, dass oft in der deutschen Synchro, wenn es darum geht, DDR-Filme, es so darzustellen, dass ein Film der DDR spielt, werden die ostdeutschen Akteure so synchronisiert, dass sie sächsisch sprechen. Nicht brandenburgisch oder mecklenburgisch oder sachsen-anhaltinisch, sondern so richtig derbe sächselnd.
Was mich eigentlich über die ganzen Jahre immer so verwundert hat, das ist ja eine amerikanische Produktion, die wirkte aber nie amerikanisch, die wirkte irgendwie tatsächlich europäisch. Also ich konnte das schon ein bisschen abnehmen, dass das hier wohl in Deutschland spielen könnte. Und heute bei der Recherche, ich bin erst über den Cast gestolpert, ja, dass eigentlich ausnahmslos alles Briten sind, bis auf Val Kilmer, sind alles Briten.
Ja.
Und dann habe ich nochmal nachgeschaut, und die haben das wirklich komplett in Großbritannien gedreht.
Selbst die Surfszene am Anfang ist an irgendeinem scheißkalten Strand in England entstanden.
Na hier, St. Ives.
Genau, haben sie ein paar Palmen hingestellt, und dann wurde Großbritannien mal zu Kalifornien.
Eben. Ganz genau, Skisurfen.
Großartig. Vom Look her auch ist es so, dass ich mich oft, oder vom Feeling her, ein bisschen an Monty Python oder die Benny Hill-Filme von der Ästhetik her so ein bisschen manchmal erinnert fühlte. Ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst.
Ja, kann ich nachvollziehen. Also ich habe auch noch nachgeschaut. Ich mag auch den Bildlook insgesamt, also ganz klassischer 35mm Film. Und die haben das mit Panaflex-Kameras von Panavision gedreht. Die klassische über Jahrzehnte Kinokamera auch in Hollywood. Und da sieht man schon automatisch eine Wertigkeit auch in dem Bild halt auch an. Also das wage ich jetzt hier einfach mal in den Raum zu stellen. Also für mich... Ja, ist das schlüssig.
Ja. Wir haben uns jetzt nicht groß vorher abgesprochen. Wir schwitzen beide sehr. Normalerweise würden wir den Film jetzt Stück für Stück durchgehen. Ich frage mich gerade, ob das bei dem Film überhaupt Sinn macht.
Also vielleicht so ein bisschen episodenhaft, also dass man so einzelne Sachen auseinandernehmen kann, weil es gibt wirklich sehr schöne Setpieces, muss man sagen, also auch viel natürlich auch in Sets gedreht wurden, aber auch wirklich sehr schön, und ich habe den Film jetzt bestimmt 15 Mal gesehen insgesamt, wenn nicht sogar noch mehr. Und man entdeckt trotzdem immer wieder mal so ein paar Kleinigkeiten. Und da ist wirklich, es gibt eigentlich keine Einstellung, wo nicht immer irgendwas total Bescheuertes passiert.
Ja. Es ist unglaublich. Dieser Film hat einen Detailreichtum, der verblüfft mich jedes Mal. Vielleicht ist das auch mit der Grund, warum der Film nie langweilig wird. Der ist wirklich, jede Einstellung ist mit so viel Liebe und so viele Details und Witz gedreht worden. man müsste wirklich jede Einstellung besprechen. Gar nicht die Story, sondern wirklich jede Szene für sich und was da drin steckt, kann man auseinandernehmen.
Wenn wir ganz kurz nochmal so ein bisschen so über den Stab mal reden wollen, wer alles mit dabei ist. Regie hat man schon kurz mit erwähnt. Auch das Drehbuch haben die drei Jungs mit übernommen. Ebenso wie die Produktion. Jetzt kommt aber was sehr Interessantes, und zwar die Musik, die an einigen Stellen wirklich so ein bisschen so überdreht ist und majestätisch ist und auch ein bisschen klingt, wie als könnte es aus den 60er Jahren sein. Maurice Jean, der Vater von Jean-Michel Jarre.
Echt?
Ja.
Ich habe bei Musik gar nicht geschaut, das ist ja witzig.
Und ich musste selber nochmal nachschauen. Also ich wusste, dass der Vater von ihm Komponist ist und Filme gemacht hat, dass der aber so viele gemacht hat. Und vor allen Dingen auch für wirklich wahnsinnig große, bekannte Filme auch mehrere Oscars bekommen hat. Also da war ich sehr überrascht. Also der hat zum Beispiel...
Dr. Zhivago.
Genau, Dr. Zhivago, Lawrence von Arabien... Dann Gorillas im Nebel, Ghost-Nachricht von Sam. Mhm. Genau, also da ist so viel dabei, was der alles gemacht hat. Und ich war sehr überrascht, das alles zu lesen. Das hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm.
Das wusste ich auch nicht. Nach Musik hatte ich gar keine Zeit zu schauen. Krass, cool.
Genau, Musik ist aber hier, leider muss man sagen, also in dem Fall fast schon nebensächlich. Also die Musik ist da, also der Score. Der Rest des Films ist ja wirklich die ganz klassische Rock'n'Roll-Musik. Die übrigens Val Kilmer sogar selbst eingesungen hat.
Selbst gesungen hat, genau. Hat er gut gemacht. In seinem ersten langen Film überhaupt. Aber eigentlich ist das mit einer der Ikonen aus unserer Jugend.
Ist das so?
Ja, aber so eine Neben-Ikone, also kein Arnie und... Kein Brad Pitt, aber so eine zweite Reihe Ikone. Du verstehst, was ich meine. Der hat sich in den 80ern und 90ern schon ganz schön durchgezogen durch ein paar Filme. Hat dann die ersten Batman-Filme dann zum Abschluss gebracht, kläglich. Obwohl ich den eigentlich auch mag. Ich will gerade, Willow mochtest du auch nicht so, ne?
Nee, habe ich noch nie gesehen.
Ach, der hat's noch nie gesehen.
Genau, also ich kann mich jetzt habe ich es wieder, genau.
True Romance.
Karen McCoy kann ich mich entsinnen und Tombstone und Heat natürlich, selbstverständlich, genau. Daran kann ich mich entsinnen.
Genau, das sind schon, also für mich mit prägende Filme, es war genau meine Filmzeit, wo ich bewusst habe angefangen, Film zu schauen, ein bisschen zu schauen, wer ist Regisseur und so weiter, Anfang 90er, wo ich so 10, 11, 12 war und nicht nur Filme geguckt habe, sondern auch wissen wollte, was steckt dahinter, und da war Val Kilmer präsent mit seinen Filmen aus den späten 80ern und 90ern. The Saint, der war jetzt nicht so geil, aber den habe ich auf jeden Fall auch gesuchtet. True Romance habe ich öfter auch geschaut.
Ja, Red Planet, stimmt, ich kann mich entsinnen.
Der war nicht so der Hit, aber unter anderem.
Das war so das Pendant zu diesem De Palma Mars-Film.
Genau, die kamen gleichzeitig raus. Und der von De Palma war ganz okay und Red Planet war ganz schön Schrott. Das war dann schon der Untergang vom Herrn Val Kilmer. Aber der hatte so ein paar geile Filme gemacht und war so fast ein großer Star.
Sein letzter Film, der hier zumindest bei Wikipedia aufgeführt ist, der Schneemann, der war sogar im Kino, der war gar nicht mal so gut. Der war gar nicht mal so gut, genau. Ja, nee, Val Kilmer, wenn wir mal ganz kurz mal ein bisschen über Besetzung durchgehen, ich freue mich immer wahnsinnig über Peter Cushing. Also diese geile Szene schon mit der Lupe.
Das ist auch so eine Szene, die bei mir extrem hängen geblieben ist. Die Leute, die den Film jetzt nicht kennen, die ganze Szene müssten wir eigentlich beleuchten. Die gehen irgendwann in der Mitte vom Film in einen schwedischen Buchstore irgendwo in Berlin, in einem Büchereigeschäft, treten da in Kontakt zu einem der vielen Underground-Agenten, nämlich dem Verkäufer im Buchbücherladen, der ziemlich alt ist. Und als sie auf diesen Verkäufer treffen, hat er eine Lupe vor dem Gesicht, wo natürlich das Auge groß ist. Wenn man durch die Lupe schaut, dann nimmt er diese Lupe weg und das Auge ist immer noch groß.
Herrlich. So. Und diese ganze Szene ist rückwärts gedreht.
Genau, das war mir so gar nicht bewusst. Das kann man eigentlich als der erkennen an einzelnen Teilen. Aber die haben mehrere Tage geübt, um das rückwärts spielen zu können komplett.
Ganz genau. Ich hatte mir das dann mal angeschaut. Da gibt es in den Outtakes auf der DVD, kann man sich das auch mit anschauen. Da gibt es einmal das komplette Ding, wie die das halt gemacht haben. Das ist schon ziemlich geil.
Du hast es dir so wie es gedreht wurde, angeschaut. Ne?
Ganz genau.
Bonusszenen hatte ich keine Zeit mehr zu recherchieren. Genau, du erkennst es und es ist eine relativ lange Szene, die geht ja fast 2 Minuten.
Ja.
Die komplett rückwärts gespielt haben. Das ist eine ordentliche Leistung. Peter Cushing, ja auch ein großartiger Schauspieler, der seit den 30er oder 40er Jahren präsent ist. Und was ich heute auch gelesen hatte, was mich als Star Wars-Fan erfreut, für den Top Secret hatte der für sein Make-up eine Maske anfertigen lassen.
Stimmt, ganz genau.
Eine 3D-Maske von seinem Bild, also ein Abdruck von seinem Gesicht. Und Peter Cushing hat im ersten Star Wars-Film den General Tarkin oder so ähnlich heißt er gespielt.
Grand Moff Tarkin.
Grand Moff Tarkin, genau. Und in Rogue One, einem der letzten Star Wars-Filme, der vor 3 oder 4 Jahren rauskommt, ist der als CGI-Klon zu sehen. Und für diesen CGI-Klon haben sie diese Maske, die für Top Secret hergestellt wurde, benutzt.
Ganz genau. Das habe ich auch gelesen. Fand ich auch sehr interessant.
Ja. Das ist geil. Und was ja auch geil ist, wenn man sich das überlegt, da haben die für Rogue One alte Requisiten benutzt und das bei Top Secret haben die ja auch jede Menge alte Requisiten wiederverwertet. Hast du das gelesen? Zum Beispiel von Superman, einem der Superman-Filme mit Christopher Reeve.
Da, erzähl mal.
Und zwar die Szene, wo die aus dem Hochhaus nach unten schauen mit den Autos und dann laufen Ratten, die größer sind als die Autos, durchs Bild.
Ja.
Das ist eine geil. So geil. Es ist ja eine richtig schöne, mit liebevoll hergestellte Requisite und die stammt aus einem Superman-Film.
Es sieht auch sehr amerikanisch dann auf einmal aus. Ja. Also nur in dieser einen Szene, obwohl die da, glaube ich, in Berlin da irgendwie ankommen oder
die
so.
Die sind eigentlich in Ost-Berlin und dann hast du auf einmal so ein Hochhaus, das nirgendwo in Deutschland zu finden ist.
Das wird ja doch viel besser eingeleitet. Das ist ja so eine Landkarte dann, ne?
Ja.
So wie bei Indiana Jones. Und dann wird aber aus dieser Landkarte, die da so, wird dann halt eine Pac-Man-Nummer halt, wo dann sich dann durch die Straßen dann durchfrisst.
Genau.
Ja, wir hatten schon gesagt, die Gagdichte ist wirklich sehr hoch. Also ein Gag jagt den nächsten. Und ich glaube, wenn man das ein bisschen vorspult, gleich am Anfang. Man sieht zuerst Omar Sharif auf dem Zug. So eine ganz klassische Spy-Game-Szene auf dem Zug. So auch wie bei Mission Impossible.
Genau.
Und die sich da oben verfolgen. Und dieser, was ist das, glaube ich, ein Polizist oder irgend sowas, irgendein Oberst oder weißt du toll was, der ja hinter Omar Sharif her ist. Und die fahren auf eine Brücke zu. Omar Sharif sieht die Brücke schon und weiß ganz genau, alles klar, der wird umgerucht, aber genau. Nein.
Und
die
so
Brücke
richtig geht kaputt. Genau. So großartig. Der Deutsche steht auf dem Zug, sieht die Brücke nicht. Omar Sharif geht in Deckung, denkt, alle Probleme gelöst. Aber der stahlharte Deutsche reißt die Brücke ein und bleibt stehen. Putzt sich kurz das Hemd, großartig.
Kann ich auch noch an eine Szene entsinnen, also wo ich wirklich sehr klein war, die so hängen geblieben ist. Und jedes Mal, wenn ich das jemandem versucht habe zu erklären, da habe ich immer nur Fragen angeschaut, aber man muss die Szene sehen, wo die Zug fahren und am Bahnhof ankommen und kontrolliert werden von diesen Offizieren und dann fahren die halt vermeintlich los, aber in Wirklichkeit fährt ja der Bahnhof los.
Genau.
Das ist unglaublich, unglaublich. Auf die Ideen musst du dann halt auch einfach kommen und vor allen Dingen, du brauchst dann auch wirklich genügend Leute, die sagen, ja los, komm, lass es umsetzen, das ist so bescheuert, das müssen wir unbedingt machen. Und hier erklärt sich ja auch zumindest auch, warum die auch selber mit an der Produktion beteiligt waren. Und auch Drehbuch mitgeschrieben haben. Also das muss sozusagen eigentlich in einer Hand bleiben. Und wenn du schon ein Trio bist, dann ist es doch perfekt, wenn man da die Arbeit sich gut aufteilen kann.
Ich weiß, ich kenne die Hintergründe so nicht, stelle mir das vor, ähnlich wie es wahrscheinlich bei den Coen-Brüdern ist oder bei anderen Duos, die oft zusammenarbeiten, wo so eine kreative
Teilung.
Genau, Teilung, die sitzen sich halt zusammen. Ben Affleck und Matt Damon ist wahrscheinlich auch so ein Team gewesen, die einfach irgendwie zusammensitzen bei ihren bevorzugten Drogen, sich da ein paar Tage irgendwohin verziehen, mit Ideen ankommen und dann sprüht das zwischen den Leuten und die haben genau, die schweben auf der gleichen Wellenlänge und ich meine, die haben, wenn du dir nackte, also die ganzen anderen Filme, Nackte Kanone und die verrückte Reise im Flugzeug anschaust, das ist ja die gleiche Art von Humor, die entweder Wortwitze auseinandernehmen, also einfach Gegebenheiten verdrehen, ins Absurde führen oder überspitzen, immer auf die gleiche. Die Gags funktionieren eigentlich immer auf die gleichen 3-4 Arten. Und das ist genau das, was bei denen sprüht, wo die, stell ich mir vor, die sitzen, stehen da halt zusammen, schreiben an der Story und dann, ja genau, dann müssen wir das so und so rumdrehen und dann müssen wir eben den Bahnhof losfahren lassen.
Das zum Beispiel oder mit der verschobenen Perspektive, also dieses ganz klassische Ding, wo im Vordergrund irgendwas riesengroß erscheint, was aber am Ende dann auch wirklich groß ist, ja. Wie zum Beispiel dann das Telefon, was der eine General nimmt, das genau. Auge ist mit groß, da war noch irgendwas bei, oder der General hat die Schuhe auf dem Tisch. Und dann steht er auf, aber die Schuhe sind auch immer noch unverändert genau. Noch genauso auf dem Tisch. Übrigens, das ist angeknüpft mit meinem Lieblingszitat aus diesem Film.
Sag mal.
Was ich unbedingt zum Besten geben muss. Herr General, wir haben ihn die ganze Nacht gefoltert, aber er will einfach nicht reden. Was können wir denn da tun? Wir könnten ihm ja noch was vom Förster vom Silbersee vorlesen. Nein, wir dürfen nicht gegen die Genfer Konvention verstoßen. Oder, Herr General, das Krankenhaus für Sie, geben Sie her. Okay, sagen Sie mir, wenn sich sein Zustand verändert.
Genau.
Er ist tot.
Das ist mein zweitliebstes. Ja, genau. Das, ja, die spielen halt einfach mit den Erwartungen, mit den Klischees, übertreiben die und führen die dann halt zu einem anderen Ende, als man es erwartet.
Genau.
Und
da hatte ich ja schon in unserer, ich sage jetzt mal kurz, bevor wir aufgenommen haben, hatten wir uns ein paar Notizen selber gemacht und ich hatte die Frage aufgeschrieben, der Humor in dem Film, den gibt's ja so nicht mehr heutzutage in Filmen. Also mir würde jetzt nichts einfallen, wo es sowas gibt und jetzt natürlich die Frage, würde dieser Humor denn heute überhaupt noch funktionieren? Würde man denn nochmal so einen Film so machen?
Das letzte Mal, wo ich solche Filme geguckt habe und ich sage dir, es gibt die Filme noch, nur auf einem viel schlechteren und billigeren Niveau.
Das meine ich eben halt. Dann ist es ja nicht der gleiche Humor. Also der Humor, beziehungsweise mir kommt das so vor, es wird immer infantiler, es wird vor allem auch immer bekloppter und immer dümmer. Und hier merkt man dann doch schon, also ist ganz viel klassischer Slapstick mit drin, Übertreibung. Aber das Niveau ist nicht so weit runtergerissen. Und
es gibt, wir können es beim Namen nennen, die Verarsche der Scream-Filme. Wie hießen die?
Ach so, hier, genau.
Und da hat auch zum Beispiel einer von den Zuckers hat
Scary
da,
Movie.
Scary Movie, genau. Da hat dann bei Teil 57 und 58 von Scary Movie oder so hat auch einer der Zuckerbrüder dann noch Regie geführt.
Produziert.
Oder produziert. Die sind ja in der Tradition dieser Filme. Die kommen halt von der Qualität nicht ran. Scary Movie 1 habe ich noch ganz genossen, aber von die Grundart des Humors ist ja ähnlich. Es wird in den Filmgenre genommen. Und dann wird das ins Absurde geführt.
Also ja, zum Teil ja, aber also gerade auch bei, ich glaube auch ab Scary Movie 2 war das dann schon dieser Fäkalhumor, ja, der da mit reinkam. Und das ist was mich bei einem Film absolut, das stößt mir so sauer auf, dass ich da halt auch gerne ausmache dann bei sowas.
Die gehen gar nicht mehr und es gibt diese Pseudo-Parodien dann ja dann auch von zum Beispiel 300.
Ja, genau.
Die Spartaner und ich oder sowas, keine Ahnung, wie es hieß.
Oder ganz schlimm hier, Tiefpunkt, Movie 43.
Keine Ahnung.
Das, guck's dir bitte nicht an. Es sei denn, du willst dir mal Nachmittag oder so versauen.
Diese Art, also auf dem Niveau gibt es das nicht mehr, aber ich finde, diese Filme führen die Tradition oder knüpfen da an und ziehen auf einer sehr schlechten Art das Ganze weiter, indem es sehr ins Dämliche und Niveaulose absackt. Ich denke, dass der Humor, so wie es bei den Filmen ist, theoretisch noch funktionieren müsste.
Also ich habe halt auch so diesen Härtetest gemacht und am Anfang war ich mir nicht ganz so sicher und dann hat mich der Film aber irgendwann gepackt. Ja. Also wenn dann das Intro mit dem Skisurfen, das fand ich noch nie so wirklich witzig, wenn das vorbei ist und die fahren Zug, spätestens ab der Szene, wenn der dieses Bild malt im Zug.
Ja.
Da hat der Film mich eigentlich schon. Das ist halt einfach, das ist so eine bekloppte Idee. Das ist so bescheuert und das hat mich sofort gepackt und ich musste sofort herzlich lachen. Und dann auch dieses ganze Gespräch, was da dann führt. Im Hintergrund läuft der Kassettenrekorder mit diesem Deutsch-Englisch-Band, was da halt läuft, dieser Sprachkurs. Und
genau. Na, das ist, im Englischen ist es ein Sprachkurs mit schlechtem Deutsch. Also.
Ja, genau.
Englische Phrasen werden mit Wörtern gemixt, die deutsch klingen, aber die es im Deutschen nicht gibt. Mhm. Und der deutschen Synchro wird eins meiner Lieblingsgerichte, die meine liebe Mama macht, nämlich verlorene Eier, also Senfeier, aber die
verlorene Senfeier?
Genau, die Ossis kennen es wahrscheinlich, mehr oder weniger.
Nee, verlorene Eier in Senfsoße jetzt.
Verlorene Eier in Senfsoße, genau. Wird als Rezept da aufgesagt.
Und was war das? Im Reichsrand? Ein Kalbsschnitzel im Reichsrand?
Ja, das war das. Die Gerichte sind immer geil, wenn die auf Deutsch irgendwelche Gerichte dann auch im Restaurant, wo dann dieser kleine Bayer dann dieser schlechte übersetzte Wortwitz, genau.
Ja, das ist dazu kommen wir vielleicht gleich noch, weil ich glaube, der Film hat dann irgendwann ab einer bestimmten Stelle hat er so einen ganz kleinen, wie so einen ganz kleinen Bruch. Und zwar, wenn der Nick Rivers dann auf die, ich glaube im Englischen ist es ja so, auf die französische Revolution, also auf diese Revolution da trifft, das genau. Sind alles Franzosen. Mhm. Und im Deutschen wird es ja gar nicht näher benannt.
Nö, das ist auch eine Widerstandstruppe. Es ist unklar.
Ganz genau. Auf jeden Fall. Und da gibt es dann halt wirklich so einen ganz kleinen Bruch. Aber der hat trotzdem auch was für sich. Also spätestens, wenn dann dieser extra Plot da aufgemacht wird, wo das nochmal kurz die Liebesgeschichte von Waltraud da nochmal und ihrem Nigel.
Auch ein großen Film aus unserer Jugendzeit, den ich, glaube ich, noch nie ganz gesehen habe, Die Blaue Lagune.
Damals, als der Film rausgekommen ist, muss das wahrscheinlich echt richtig gut funktioniert haben, aber ich glaube, heute hat nicht mehr jeder den Film Die Blaue Lagune so auf dem Schirm, wie es damals noch war, so vor 20, 30 Jahren.
Genau, das kann sein, dass diejenigen, die die Anknüpfungspunkte an die Filme nicht haben, die vielleicht auch noch nie Spionagefilme gesehen haben, keine James-Bond-Filme, keine Hitchcock-Filme, dass die den Film dann auch vielleicht nicht so mögen, weil sie die Anspielungen nicht verstehen und was er da, welche Gewohnheiten, die Sehgewohnheiten und Story-Gewohnheiten, die man aus diesem Film und oder eben Blaue Lagune mitnimmt, wie die ins Absurde führen oder verdrehen. Und ich glaube, der Humor wird heute noch funktionieren, aber der ist trotzdem immer aktuell. Du brauchst, die Leute, die den sehen, brauchen die Anknüpfungspunkte, die Bezugsfilme. Und vielleicht macht das deswegen keiner, weil man eigentlich nochmal genau das Gleiche machen müsste auf aktuelle Filme. Und das wäre, da braucht man bestimmt noch ein bisschen Abstand. Da müssen wir erstmal sterben, damit die nächste Generation das dann genießen kann.
Aber auf jeden Fall, diese Art von Humor, so ein Film, so eine Art von Komödie würde ich mir schon ganz gerne irgendwie nochmal anschauen. Also wo man auch die ganze Liebe zum Detail auch noch merkt. Also wo du wirklich weißt, diese ganzen Gags, die sind vorher ausgetüftelt und ausgeklügelt. Und die haben sich wahrscheinlich selber schon bei total kaputt gelacht und haben sich gierig drauf gefreut, das dann auch endlich drehen zu können und brauchten wahrscheinlich ganz viele Takes, um das in den Kasten zu bekommen, weil alle am Set gelacht haben. Also es gibt ja diese eine Szene, wo die im Restaurant sind und Nick Rivers kommt dort an und er wird dazu gebracht, er soll ein Smoking halt tragen, der wird halt da verlangt. Und dann wird er in so einen Hinterzimmer reingesteckt und in dieses Hinterzimmer kann man reinschauen durch eine Glaswand. Und jetzt kommt ins Bild dieser General Streck. Und wird dann dort vom Oberkellner dort in Empfang genommen. Und dann sieht man im Hintergrund, wie erstmal dieser Nick Rivers, wie er da steht, erstmal Maß genommen wird. Dann siehst du im nächsten Schnitt wieder, dass dann schon das Zeug per Hand erstmal noch genäht wird. Mhm. Und dann hast du einen Schnitt und dann siehst du ihn dann in diesem Smoking. Und das ist halt so ein ganz eins von diesen vielen kleinen Details da drin.
Das Gag-Äquivalent zu Stanley Kubrick, der ja auch dafür bekannt ist, dass der in jeder Einstellung dieses ganz berühmte Dings, wo der bei Shining, wo der die Cornflakes-Packung im Hintergrund von Jack Nicholson zurechtgerückt hat, die da im Regal stehen.
Da finde ich aber andere Details. Entschuldigung, ja. Ich bin dir reingekrätscht.
Nee, ist okay. Es war jetzt kam mir so in den Sinn. Den Stanley Kubrick als jemand, den ich auch kenne, der da wirklich in jeder Einstellung versucht, alles stimmig zu machen.
Da fällt mir aber ein besseres Beispiel als die Cornflakes-Packung ein, und zwar die Krawatte von Jack Torrance.
Das war auch Nicholson, oder?
Krawatte, die Jack, das ist Jack Nicholson, ne? Die da trägt am Anfang des Films, wenn der sozusagen in diesem Büro ist, um dieses Vorstellungsgespräch da zu haben. Die Krawatte, wenn man ganz genau hinschaut, ist das, ich glaube, grün auf braun, dann ist das ein Labyrinthmuster.
Ach so.
Die Krawatte hat ein Labyrinthmuster und er stirbt am Ende im Labyrinth.
Genau, so eine Kleinigkeit. Der ist genau verschrien dafür, das so zu verschachteln und wirklich auch mal eine Szene 50 Mal zu drehen, bis einfach auch nur wegen Details, die nicht gestimmt haben und nicht, weil der Dialog oder das Schauspiel nicht gestimmt hat, sondern weil im Hintergrund die Pflanze falsch stand oder sowas. Ja, jetzt als Gegenpart zu der Gagdichte in den Zucker, Abrams Zucker. Ich sag Zucker, ich finde das besser als Zucker. Denn ich glaube, dass ich Zucker nicht richtig intoniere und man das missverstehen könnte.
Aber jeder sagt Zuckerberg und da gibt es kein Problem. Und,
ja, der hat dann das Berg hinter dran hängen.
Zuckerberg, Kettesberg.
Ja, unser Gag-Niveau erreicht auch ungeahnte Untiefen.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich versuche jetzt irgendwie, ich hatte gerade noch ein, zwei Ideen, aber das war auch schon wieder so weit weg eigentlich. Ich würde nicht sagen, ich tue mich jetzt schwer, da noch irgendwas aus dem Film zu sehen. Da gibt es bestimmt eine ganze Menge, die mir jetzt aufgrund der Temperaturen nicht einfallen will.
Man könnte den Film wirklich durchgehen und Gag für Gag einfach abfeiern.
Dann empfehle ich aber lieber, diesen ganzen Film unbedingt selber mal anzuschauen. Also genau.
Das ist mit Sicherheit ein höherer Genuss, als uns dabei zuzuhören, wie wir 3 Stunden lang einen 1,5 Stunden langen Film besprechen und jeden Gag beschreiben. Schaut den Film, wenn ihr auf nackte Kanone steht. Was ist ein Fun Fact, den ich noch krass fand? Val Kilmer eigentlich ja mit in seinem ersten Film,
ja,
theoretisch noch kein Star, hat damals eine ganz berühmte Frau gedatet, die im Hintergrund, wenn er in der Gefängniszelle sitzt, als Poster an der Wand zu sehen ist.
Cher.
Der war mit Cher zusammen in der Zeit.
Echt? Verrückt.
Das haut dich jetzt auch um, wa?
Das wusste ich nicht, nee.
Und diese Poster sind eine Anspielung da drauf.
Ah. Okay, das wusste ich nicht. Mir ist heute aber aufgefallen, dass das Poster von Cher an der Wand hängt. Das ist mir heute das erste Mal aufgefallen, dass da eins da hängt. Aber du gibst mir gerade den Zusammenhang.
Das, genau, hängt damit zusammen. Und auch noch dieses große Auge von Peter Cushing, das wollte ich vorher eigentlich sagen, das ist auch eine Anspielung, denn der hatte mal ein geschwollenes Auge. Und zwar eins, das wirklich 3-mal so groß geschwollen war.
Ja, ja, ja.
Was wohl mit seinem Krebs zusammenhing, was sie damals noch nicht wussten. Und die haben diese, als internen Gag kamen die da drauf, das so zu machen. In diesem Auge. Ja, ich habe nicht mehr viel zu sagen. Ich habe mich gefragt, kannst du einschätzen, wie hoch war das Budget? Wie gut war der vergleichsweise finanziert? Denn ich empfinde den Film als sehr aufwendig gedreht. Ganz viele also Komparsen.
9 genau. Millionen US-Dollar hat er gekostet.
Ja.
Und hat so um die 20 Millionen dann eingespielt in den USA.
Hast du Vergleichswerte? Ich meine, Avengers hat 400 Millionen US-Dollar jetzt gekostet in der Produktion. Das war aber inflationsbereinigt und so weiter. Hast du da einen Vergleich? Ist das eine gut finanzierte Produktion?
Ich kann nur wirklich nur das wiedergeben, was mir hier IMDb ausspuckt.
Sag mal, einen großen Film von 1984, einer, der, von dem du weißt, dass der gut ausgestattet war finanziell in der Dreh.
Also ich muss sagen, also für so einen Film, das ist schon echt eine Menge Geld. Genau. Also das kann man wirklich sagen. Also es ist richtig, das ist wirklich, also wenn man überlegt, dass Alien damals 1979 hatte auch, glaube ich, 9 Millionen und verbraten hatte 8 Millionen oder so für den Alien-Film. Und was war das noch? Da hat man auch drüber geredet, die Klapperschlange zum Beispiel.
Ja.
Da war auch deutlich weniger. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel der hatte, aber auf jeden Fall sind 9 Millionen da schon, ich sag mal, für so einen kleinen, nischigen Film ist das schon eine ganze Menge.
Ich schau gerade, Terminator hatte 6,5 Millionen. Und das
genau.
Und der ist ja auch von 84.
Mhm.
Und es war aber ja keine High-End-Produktion, ne? Terminator. Das war schon mit
vergleichsweise noch irgendwie als B-Film.
Genau. Also nee, aber ist schon kein kleines Budget, ist aber auch nicht scheinbar nicht das absolute Mega-Budget. Aber der schaut sich so an, als wenn die ganz viel Geld zur Verfügung gehabt hätten.
Ja, gut, aber die hatten ja aber vorher auch schon was gemacht, ne? Also die hatten ja vorher schon die unglaubliche Reise im verrückten Flugzeug gemacht. Mhm. Und die hatten, wenn ich das auch recht in Erinnerung hatte, hatten die auch schon die nackte Pistole, hatten die doch schon gemacht, die Serie. Genau,
die Serie, aus der dann die nackte Kanone-Filme herausgegangen sind. Ganz
genau, die ich streckenweise besser finde als die Filme, die Serie.
Ich kenne nicht viele Folgen, aber ja, da waren eigentlich die gleichen Gags schon angelegt.
Ganz genau. Und ich glaube, die haben sich da was Eigenes aufgebaut und ich denke auch, es ist ja von Paramount produziert. In den 80er Jahren wirklich ganz viel.
Die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug hat 3,5 Millionen gekostet, ist von 1980 und hat 80 Millionen eingespielt.
Genau. Also
ist das 20-fache seines Budgets und Top Secret ist gerade mal mit dem Doppelten seines Budgets rausgegangen.
Wahrscheinlich hat auch die Thematik keine interessiert, aber glaube ich. Die wussten schon ganz genau, welche Themen sie nehmen wollten. Und ich glaube, das war eher so ein Herzensding. Weswegen wahrscheinlich die Gagdichte hier auch ganz besonders hoch ist. Die haben wirklich alles verwurstet, was mit dem Thema da zusammenhängt. Zumindest ergibt sich mir das jetzt hier aus diesen ganzen Hardfacts raus. Und deswegen mussten sie danach dann noch irgendwas anderes machen. In dem Fall haben sie den zweiten Airplane ja gemacht.
Ja.
Und dann ging es ja schon los mit The Naked Gun und damit haben sie ja ihren Ruf dann sozusagen komplett besiegelt und untermauert.
Komödien, überhaupt also lustige Filme, als grobe Einordnung von Filmen. Wenn du da, hast du da ein Ranking in so ein internes, wo du sagst, mein liebster Film, der mich zum Lachen bringt und dann in welchem Abstand dazu Top Secret liegt?
Scheiße.
Ich habe keins, also ich überrasche dich jetzt auch mit der Frage, ich habe da kein Ranking.
Also ja, ich habe auch kein Ranking und ich muss zu meiner Schande gestehen, dass die Komödien, die ich so gesehen habe in den letzten 10 Jahren, deutlich weniger sind als vielleicht noch vor 20 Jahren. Also habe ich natürlich als Kind, Jugendlicher mehr Komödien gesehen. Definitiv. Und mich reizt das auch nicht. Wir hatten jetzt 20 Jahre lang Adam Sandler und ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will.
Ja,
da hat mich jetzt auch so nicht wirklich viel gereizt.
Nee, Adam Sandler ist nicht mein Ding. Ich mag Will Ferrell sehr gern.
Ja, das stimmt, da gebe ich dir recht.
Die sind auch mitunter sehr klamaukig und ja, das Niveau ist fragwürdig bei den meisten Filmen, aber wenn ich in der Laune bin, dann gucke ich die Filme, dann weiß ich, dass, wenn ich die anmache, dass die bei mir zünden. Das geht nicht immer, aber dann der Typ zündet. Dann noch in Zusammenhang mit Vince Vaughn ja gern oder den Wilson-Brüdern, so die Filme. Ben Stiller schaue ich hin und wieder auch gern, den mögen ja viele nicht. Mhm. Das spricht mich mitunter an, aber das sind ganz wenig richtig gute Komödien, also Komödien, die man jedem vorsetzen kann, jederzeit. Da gibt es so und so ganz wenige, die richtig, richtig gut sind. Sondern es ist schon so ein für eine ganz spezielle Zeit und einen speziellen Humor gemachte Filme. Aber das ist jetzt ja Schnuppe, Basti. Wir haben lang genug über Komödien gequatscht heute.
Ja.
Jetzt müssen wir zu einem bitteren, zu der bitteren Wahrheit kommen. Jeder Tag hat ein Ende, auch der heutige.
Ich sehe, du bist heute schon gut durchgebrutzelt.
Definitiv. Gefühlte 45 Grad hier in meiner Dachwohnung. Mhm. Aus aufnahmetechnischen Gründen kein Ventilator, Fenster geschlossen. Perfekt.
Mhm. Ganz genau. Ich denke, wir haben alles Wichtige auch zum Film gesagt und zum Thema Komödien. Und was ich vielleicht noch ganz interessant fände, vielleicht für den geneigten Zuhörer, das mal ganz kurz damit zu erwähnen. Ihr habt es mitbekommen, wir haben eine sehr willkürliche Veröffentlichungsstrategie, die wir hier verfolgen. Mhm. Und das ist einfach nur der Tatsache geschuldet, dass wir bereits im letzten Jahr 2018 im Sommer damit angefangen haben und hatten da irgendwie noch nicht so den richtigen Weg gefunden oder den richtigen Kanal, um das zu veröffentlichen. Und damit haben wir 2019 dann angefangen. Jo. Und unser Podigee-Kontingent sagt uns allerdings, wir können nur 2 Stunden pro Monat veröffentlichen. Wir können das natürlich auch noch nach oben hin aufreißen, die Range. Das würde auch ein bisschen mehr Geld kosten und ich glaube, da sind wir uns einig. Jetzt im Moment macht das so ganz gut Spaß und wenn wir ein paar mehr Zuhörer haben, habe ich da auch kein Problem, noch mehr Content zu veröffentlichen, aber so passt das ganz gut in unsere Zeitpläne rein und es sind 2 Stunden ganz in Ordnung und alle 2 Wochen eine Stunde über einen schönen Film plauschen. Ich denke, das geht klar.
Und die nächste Folge, die wir jetzt veröffentlichen werden, bevor ihr diese hört, wird halt im Sommer rauskommen und es werden Kommentare über Weihnachtsgänse fallen. Genau. Das mag den einen oder anderen verwirren, aber vielleicht ist das auch schon ein à la Kubrick eingeflochtener Hinweis auf kommende Folgen. Ihr werdet sehen.
Wir sprechen jetzt aus der Zukunft über Filme, die wir in der Vergangenheit aufgenommen werden, die dann in der Zukunft laufen. Habe ich das richtig zusammengefasst?
Ja, das hast du.
Sehr schön. Wir freuen uns auf jeden Fall über Bewertungen bei iTunes. Gerne auch eine kleine Rezi. Wir haben jetzt aktuell gerade 2 drin. Also nicht Bewertungen, sondern wir haben 2 Bewertungen, aber noch keine Rezi. Gerne. Und wenn ihr Filmwünsche habt, sehr, sehr, sehr gerne. Schickt uns das zu in den Shownotes. Findet ihr auch ganz klar unsere Folgen-Website. Und da gibt es auch natürlich ein Kontaktformular und dann einfach anschreiben. Oder ihr findet uns beide bei Twitter. Mich findet ihr unter Sebastian Schmidt oder unter Killerseppel. Und du, Fred, bist Freddy Hendrix, ne?
Freddy Hendrix, genau. Ich weiß gar nicht, so viel mache ich auf Twitter jetzt auch nicht.
Also gerade Film-Twitter-mäßig, Film-Podcast-Twitter-mäßig unterwegs und bin da im regen Austausch mit der deutschen Prominenz der Podcast-Szene.
Sehr gut. Genau. Die da wäre?
Es geht los von den Abspannguckern bis hin zu Bahnhofskino, Kompendium des Unbehagens, Schöner Denken, Second Unit. Ich habe noch einen ganz wichtigen vergessen, eine Filmanalyse. Kann ich nur empfehlen. Ich hatte es in einem Twitter-Post auch mal als die Speerspitze der deutschen Filmpodcast-Intelligenz genannt.
Ja, ich habe jetzt, du hast mir letztens ja auch empfohlen, habe da jetzt angefangen reinzuhören. Die ist uns schon gut. Es gibt einfach zu viele gute Podcasts.
Ja.
Da hole ich auch langsam dann auch der Film-Podcast-Welt noch auf. Gut.
Genau. Aber bis wir auf dem Niveau sind, werden wir noch ein paar, viele Monate, Jahre noch rumquatschen, rumlabern bei 40 Grad in unseren Dachgeschosswohnungen.
Bis du auf diesem Niveau bist, ich habe vor, auf diesem Niveau zu bleiben. Für mich. damit das im Kontrast dein Niveau aus noch viel krasser rüberkommt.
Also ich fände es ja schon spannender, wenn wir das hinbekommen, unsere Amps und unsere ganzen Zisch- und Schnalzlaute irgendwann vernünftig beseitigt zu bekommen.
Das sorgt doch für Sympathie.
Möglicherweise. Es gibt aber auch Leute, die, wenn sie bewusst darauf achten, aggressiv dadurch werden. Und
soll es auch geben. Genau.
Aber
ja.
Oder ihr macht ein Trinkspiel draus.
Oh.
Okay, Fred, ich glaube, das reicht für heute.
Es reicht für heute, genau. Schönen Abend euch allen, schönen Morgen, schönes Weihnachten, frohes Osternfest, wie auch immer.
Ganz genau, wir hören und lesen und sehen uns später. Bis dahin, ciao.